Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dividendenalarm Podcast. Heute geht es hier wirklich nur um Dividenden. Zu Gast habe ich heute Werner Remmert und er ist der Herausgeber des MyDividends Magazins, welches bereits seit 2009 auf dem Markt ist. Werner erzählt uns ein wenig, worauf er bei der Auswahl seiner Dividendenwerte achtet. Oder warum die Disney-Aktie, obwohl sie aktuell keine Dividende zahlt, dennoch in seinem aktuellen Magazin vertreten ist. Wie Werner berichten wird, ist der Verkauf der Printversion wirklich wichtig, um weitere jährliche Ausgaben des Magazins planen zu können. Unterstützt daher gern das Projekt von MyDividends und bestellt euch das aktuelle Magazin. Es ist vollgepackt mit Themen rund um unsere Dividenden und es kostet nicht mehr wie eine normale Finanzzeitschrift. Auf www.mydividends.de findet ihr den Shop und könnt euch das aktuelle Magazin bestellen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit dem kurzweiligen Interview. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Dividendenalarm-Podcast. Und heute geht es wirklich nur um Dividenden. Zu Gast habe ich den Werner Remmert. Und was er Besonderes mit Dividenden zu tun hat, wird er uns gleich mal selber sagen. Werner, ich grüße dich hier aus Thailand nach, wohin? München.
Nach München. Hallo, genau. Grüß dich.
Ja, Werner, sag uns doch mal, was du mit Dividenden zu tun hast. Wahrscheinlich kennen die meisten dich vom Namen her noch nicht so, aber wahrscheinlich hatten sie alle dein Produkt schon mal in den Händen.
Ja, das hoffe ich doch auch. Also mein Name, wie gesagt, Werner Remmert und ich betreibe das Börsenportal mydividends.de. Das kennen vielleicht der ein oder andere schon. Da tun wir ja jeden Tag News oder Nachrichten zum Thema Dividenden veröffentlichen. Also wenn jetzt eine Coca-Cola die Dividende bekannt gibt oder Daimler oder wer auch immer, das veröffentlichen wir dann auf der Webseite mit der Nachricht. Wann ist auch der HV-Termin? Wie hoch ist gerade die aktuelle Dividendenrendite? Wann erfolgt die Auszahlung? Solche Themen halt. Und das mache ich jetzt doch schon eine geraume Zeit. Lass mich mal überlegen. Seit 2009, ja, tatsächlich.
Okay.
Zumindest 12 Jahre.
Wahnsinn. Seit der Finanzkrise hast du gesagt, jetzt räume ich mal auf hier den Markt.
Genau, jetzt muss man hier mal ein bisschen mehr auf das Wert legen, was wirklich wichtig ist. Nee, also das Thema Dividenden hat mich eigentlich schon immer umgetrieben. Also wenn ich ein bisschen zu mir was erzählen darf. Ich komme ja ein bisschen aus dem Bankbereich, also nach meinem Studium bin ich gleich zu einer Bank gewechselt und gegangen. Das war damals die Kreissparkasse in Waiblingen, also ich bin ja ein Schwabe, wie man wahrscheinlich aushört. Und, genau, also habe damals ein Trainee-Programm gemacht bei der Kreissparkasse in Waiblingen und habe da das gesamte Wertpapiergeschäft durchlaufen, weil mir das einfach schon immer interessiert hat, Aktien, Unternehmen. Und genau, so bin ich also dahin gekommen, habe dann verschiedene Stationen gehabt im Wertpapierbereich, war dann in Stuttgart bei der damals noch Bayerische Hypotheken- und Wechselbank, später dann die Hypovereinsbank, nach der Fusion mit der Vereinsbank und war auch da als Vermögensberater tätig, also immer nur im Wertpapierbereich. Aber irgendwann kam dann doch die Idee oder kam ja der, ja, vielleicht auch die Erkenntnis, klingt jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber man macht viel rum mit Aktien, aber Dividenden ist eigentlich, oder mit Dividendenwerte sind für mich eigentlich immer dann das, ja, letztendlich das einzig Wahre, möchte ich fast schon sagen, geblieben oder gewesen, weil ich habe schon gesehen, dass viele Investoren sich mit diesen Aktien versucht haben, mit jenen Aktien und natürlich auch auf die Nase gefallen sind. Mein Gott, das macht jeder mal, das ist logisch, gehört ja auch dazu. Aber so war halt das Thema Dividende, hat sich ein bisschen herauskristallisiert im Laufe der Jahre. Und so kam das dann die Idee 2009.
Okay, also du hast nicht nur dein Projekt gegründet, sondern du hast auch 2009 angefangen, in Dividendenwerte zu investieren oder warst du vorher auch schon mit Dividendenaktien unterwegs?
Ja, hatte ich eigentlich auch schon vorher gemacht. Ich meine, ich glaube im Lauf meiner Karriere, möchte ich jetzt nicht sagen, aber im Lauf meines Lebens habe ich schon so viele Aktien gehabt, darunter auch Aktien, die keine Dividenden.
Du hattest die alle.
Ich hatte alle. Nein, natürlich nicht alle, aber wirklich sehr viele. Und auch, ich muss auch echt studieren, die eine oder andere auch schon mehrmals.
Ja.
Apple zum Beispiel schon relativ früh gekauft, aber halt dummerweise natürlich noch viel zu früh verkauft. Solche Geschichten halt. Aber ich hatte schon vorher auch Dividendenwerte, um deine Frage zu beantworten. Aber weißt du, schlussendlich war es für mich halt, vielleicht ist es auch ein Reifeprozess. Ich meine, mit Dividenden fährst du meiner Meinung nach langfristig einfach am besten. Wenn du nicht gerade eine Amazon hast oder eine Google oder einen richtigen Glücksgriff,
Tesla,
dann fährst du mit dem Gewinn, werden wirklich meiner Meinung nach am besten, schläfst auch am ruhigsten, muss man ja auch sagen.
Ja, es ist ja so, man braucht ja eigentlich nur sammeln und ernten, mehr muss man ja fast gar nicht machen. Und wenn du Wachstumsaktien oder Trader bist, dann musst du ja ständig am Markt sein, suchen, fummeln und dann auf irgendein Pferd setzen und sagen, nee, doch nicht zu Tode geritten und dann wieder wechseln. Bei Dividendenaktien muss man eigentlich ja nur auf gute Qualität achten und dann geduldig langfristig dabei bleiben, würde ich jetzt mal sagen, oder?
Ja, absolut. Ich meine, man kann es sich ja wirklich in der Börse einfach machen, indem man gute Qualitätswerte sich herauspickt. Ich sage immer, auch im Freundeskreis, schaut euch an, was für Produkte mögt ihr denn, was kauft ihr denn gern, ob das jetzt von mir aus ein iPhone ist von Apple, ob das, ich bin ein großer Freund auch von Konsumgüterwerten, trinkt ihr oft Coca-Cola, dann kauft euch die Coca-Cola-Aktie, oder?
Ja,
Waschmittel, dann habt ihr viele Kinder, dann habt ihr vielleicht Interesse an Waschmitteln, gedrungenerweise, dann schaut euch doch eine Procter & Gamble an oder eine Henkel oder was auch immer in dem Bereich unterwegs ist. Und ihr müsst dann auch gar nicht jeden Tag reingucken ins Portfolio. Warum denn? Die Aktienkammer, das hat sich ja auch gezeigt, man muss sich ja nur die Aktienkurse mal anschauen von den Werten, wo ich das angesprochen habe, eine Procter & Gamble oder eine Coca-Cola. Die gehen da wirklich relativ stetig nach oben im Laufe. Ja.
Langfristig gehen ja mal von links, links unten nach rechts oben.
Ja, und
sollte zumindest.
Deswegen, genau, hören jetzt vielleicht die Trainer nicht so gerne, aber man muss da nicht jeden Tag reinschauen. Man kann halt die Aktie kaufen und auch liegen lassen.
Ja.
Und vor allem, was ich dann auch gemerkt habe, man unterschätzt, habe ich auch selber gemacht, den Effekt, den du mit Dividendenanhebung hast. Wenn du jetzt Werte kaufst, die auch regelmäßig ihre Dividende erhöhen, nehmen wir jetzt Coca-Cola oder Procter & Gamble, es gibt ja genug andere auch, Colgate, Palmolive, was auch immer. Man unterschätzt das. Wenn jetzt eine Aktie, ich sag mal, 10% pro Jahr erhöht, was aber relativ viel ist, nehmen wir mal 7% pro Jahr erhöht, da hast du nach 10 Jahren die doppelte Dividende.
Ja. Das kommt hin.
Die Zeit vergeht schnell.
Und in der Regel ist ja dann auch der Kurs verdoppelt, das heißt, dein Portfolio ist dann auch doppelt so hoch, das stimmt schon. Also 7 bis 8 Jahre sollte mit soliden Dividendenaktien schon möglich sein. Übrigens, weil du es gerade erwähnt hattest, ich war auch bei der Hypovereinsbank, Mensch, dass wir uns da nicht mal in der Kantine begegnet sind.
Ah, okay. Aber ich war in Stuttgart. Ich weiß nicht, wo warst du?
Ah, nee, wir waren ja in München. Aber siehst du, dann hat sich das schon mal geklärt.
Genau, in München bin ich jetzt erst, auch schon 8 Jahre. Aber in der Bank war ich in Stuttgart, bei der
Hypovereinsbank. Okay. Du, ich habe gesehen in deinem mein Dividends-Magazin, was du ja jährlich rausbringst, da kommen wir gleich noch zu, hast du auch ein Wikifolio vorgestellt. Wie lange betreibst du das denn schon? Und da sind ja schon knapp 150.000 Euro Anlagevolumen drin, habe ich gesehen. Wie läuft es denn da?
Du, also das war mal eine Idee, das läuft seit 2015 von der Leserschaft auch, die dann gesagt haben, Mensch, mach dir doch auch mal was im Bereich Dividenden. Und dann, ich mache das Magazin My Dividends zusammen mit Anleger Plus. Das ist genau, die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, kennt vielleicht der ein oder andere. Das ist ja das Anleger Plus Magazin, ist ja die Zeitschrift von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Und mit denen gemeinsam mache ich das Magazin. Von mir kommen mehr oder weniger die Inhalte, aber das organisatorische Druck unserer Geschichten, Layout, da unterstützen die mich. Und in Zusammenarbeit mit denen haben wir dann mal gesagt, Mensch, und weil die Leser das wirklich auch gewünscht haben, machen wir doch mal die Folio. Und das haben wir dann aufgelegt, 2015, genau, und läuft ganz gut. Also wir haben auf langer Sicht jetzt, also seit Anfang liegen wir auch über dem DAX oder den Vergleichsindizes wie Eurostox, nicht im Kursindex, sondern Performanceindex. Man muss ja die Dividenden berücksichtigen, also da schlagen wir uns ganz gut. Ich meine, wo wir jetzt ein bisschen, ich habe in den Wikifolio jetzt natürlich auch Werte drin, da die angesprochenen, also sagen wir mal, solide
Qualitätswerte.
Momentan in der Börse ist es ja so, laufen vor allem auch zyklische Aktien. Deswegen ist auch der DAX relativ hoch, weil klar, viele setzen auf eine deutliche Konjunkturerholung, da haben wir ja auch schon die ersten Anzeichen. Aber in solchen Phasen, wenn die Konjunktur richtig stark anspringt, da sind wir im Wikifolio ein bisschen schwächer, weil natürlich zyklische Werte dann anspringen. Und wir haben weniger zyklische Werte in die Folio. Weil ich bin nicht unbedingt ein Wahnsinnsfreund von zyklischen Aktien, kommt jetzt darauf an, wäre, aber Automobilwerte zum Beispiel ist jetzt nicht so mein Thema,
ja.
Weil Karten sind schon konjunkturabhängig, stark konjunkturabhängig und
ja, oder manche Industriezweige sind ja teilweise auch extrem anstrengend, wenn man die im Depot hat zum falschen Zeitpunkt.
Ja, das ist richtig. Wobei ich in der BASF zum Beispiel da ein bisschen ausnehmen möchte, klar sind die auch zyklisch und abhängig von der Konjunktur, aber BASF ist meiner Meinung nach schon ein super Dividende. Die haben auch dieses Jahr bekannt gegeben, dass sie die Dividende halten.
Ja.
Und haben auch eine hohe Rendite, die Dividendenrendite. Ich glaube, es ist auch eine Aktie, wo man im Grunde kaufen und legen lassen kann.
Also die sind ja auch Marktführer in ihrem Bereich. Was ich bei deutschen Werten immer so ein bisschen finde, ist, dass dort die Dividendenkontinuität wirklich schlecht ist. Du hast es ja auch in einem Artikel oder Kommentar bei dir im Magazin ja auch erwähnt. Warum ist das eigentlich so? Warum sind amerikanische Aktien einfach deutlich qualitativer, was Dividendenhistorie angeht, als deutsche Titel? Ja. Kommt ein bisschen Wind, wird gleich Dividende gekürzt, gestrichen, ist alles ein bisschen schwieriger in Deutschland. Oder Europa vielleicht.
Ja, gebe ich dir recht, und das ist auch etwas, was wirklich nervt. Und ich meine, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Ich meine, die angelsächsischen Länder, also Amerika natürlich, England, die legen schon mehr von traditionell mehr Wert auf eine einkommensorientierte Sicht. Also die wollen Aktien, die wollen, dass die Firmen ausschütten, die wollen die haben. Und das war schon immer so eigentlich, deswegen gibt es ja auch diese langen Dividendenhistorien in Amerika. Das ist ja Wahnsinn teilweise, wie viele Firmen wir haben, die schon seit über 100 Jahren die Dividende ausschütten. Auch in Kanada.
So lange bin ich noch nicht mal am Aktienmarkt, ja?
Ja, genau. Und insofern ist es schon ein bisschen traditionell auch bedingt, also dass in Amerika da viel früher schon Wert drauf gelegt wurde, auf Dividenden, Großbritannien auch. Aber trotzdem müsste doch langsam, finde ich, auch die Einsicht in Deutschland eingekehrt sein, dass man da ja ein bisschen mehr Shareholder Value betreibt und ein bisschen mehr an den Aktionär denkt, weil immerhin beteiligt er sich an der Firma. Oder wenn du eine Aktie kaufst, hast du Beteiligung an der Firma. Das ist so.
Ja, genau.
Ich finde, man muss es auch so sehen. Also ich bin beteiligt an was auch immer, BASF, Coca-Cola, egal was. Und so muss man das auch ein bisschen sehen. Aber ich finde es auch sehr, sehr schade, und man hat es jetzt auch in der Corona-Pandemie gemerkt, dass einige Firmen ja doch relativ schnell die Dividende gestrichen haben oder gekürzt haben. Schaut da mal die Traditionskonzerne auch in Amerika an. Eine Procter & Gamble, McDonald's, da hat keiner die Dividende gestrichen.
Oder ja, egal in welcher Krise jetzt, ne, in den letzten Jahrzehnten. Ja. Aber wenn die dann mal streichen oder kürzen, dann muss man wahrscheinlich genauer hinschauen und denken, oh, da ist wirklich was am Dampfen.
Ja, das ist richtig. Aber das ist das, um nochmal auf deutsche Werte zurückzukommen, was mir dann auch nicht gefällt. Ich mag auch mehr die Zahlungsweise in Amerika, dass du eine vierteljährliche Ausschüttung hast.
Ja.
Das hast du ja bei europäischen Firmen auch oft, wenn du Unilever jetzt oder Royal Dutch, egal was, die haben Zahlen ja auch oft. Vierteljährlich, das mag ich, das liebe ich. Erstens mal hast du viel öfter eine Auszahlung.
Ja.
Und B, merkt man den Abschlag, klar, die Aktiennotierte werden ja auch Ex-Dividende. Ja. Den Dividendenabschlag merkst du da kaum.
Ja,
jetzt richtig, eigens, ja. Mit 9,80 € oder wie viel, das merkst du natürlich sofort.
Ja.
Aber deswegen finde ich vierteljährliche Ausschüttung schon auch schön, eine schöne Sache.
Ja, oder wenn du am Chart wie bei Freenet einfach siehst, im Jahreschart, wann die Dividendenausschüttung war, da zerreißt sie alles. Ist in der Tat so, dass ich natürlich so eine Dividendenrendite von 4% dann mit 1% pro Quartal einfach viel besser anpasst. Ja, und so der monetäre Nieselregen, wie unser Kollege Christian Virül ja mal schön sagt, bringt dann auch zahlreiche Zahltage mit sich. Und das ist ja dann auch angenehm für so einen Dividendeninvestor. Gerade für viele, die ja auch immer darauf achten, dass ein gewisser Cashflow jeden Monat kommt, wahrscheinlich weil sie dann später im Alter auch dann monatlich abschöpfen wollen, macht es durchaus Sinn, wenn es dann nicht nur einmal im Jahr, April, Mai, alles im Depot zubuttert und im November und Februar sitzt du dann da und denkst dir, ha, hoffentlich ist bald wieder so weit.
Ganz genau. Und ich glaube auch, die Sichtweise wird sich jetzt immer mehr durchsetzen. Klar, wir haben ein niedriges Zinsniveau, da müssen auch Institutionelle immer mehr schauen, wo kriegen wir denn unsere Einkünfte her. Früher war es einfach Lebensversicherung, Da gab es viele Geschichten, was man machen konnte, aber heutzutage ist es ja kaum mehr der Fall. Und deswegen, das Thema Aktien wird, glaube ich, schon immer noch populärer werden. Gott sei Dank, hoffentlich auch in Deutschland. Wir haben immer noch, meiner Meinung nach, viel zu wenig Aktionäre. Da sind wir jetzt 10-12%,
glaube ich. Ja, da kam jetzt gerade wieder ein ganzer Bus an mit neuen Aktionären, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das ist so wie zur Jahrtausendwende, da kamen auch ganz viele. Und die reiten jetzt natürlich auf allen möglichen Trend. Was gibt's hier? Cannabis, Elektromobilität, was haben wir noch? Wasserstoff. Hey, da bin ich mal nicht so sicher, ob die nicht im halben Jahr alle wieder das sinkende Boot verlassen, wenn es ein bisschen volatil wird. Krypto ist ja auch noch ganz, ganz dramatisch. Alle, die sich nirgendwo auskennen, sammeln sich dann auch noch bei Krypto. Also da wird echt eine Menge Geld, gewälzt, umgewälzt, umgeschichtet von einem Asset zum nächsten. Ja. Da bin ich echt mal gespannt. Du sag mal, jetzt haben wir über dein Magazin geredet und ich sehe im Hintergrund schon dein Logo. Jetzt hast du ja vor 2 Wochen, glaube ich, das neue Magazin für 2021 veröffentlicht. Ja, was genau. Ist da? Willst du es mal zeigen? Ach, schau mal. Oh, schwarz. Sieht schwarzer aus. Hintergrund. Da hast du aber ordentlich Druckkosten gelassen, oder?
Nee. Also man muss sich, das ist jetzt schon die 9. Ausgabe. Man muss sich natürlich jedes Jahr wieder was Neues überlegen.
Ja, okay.
Und ich habe mir sagen lassen, schwarz ist wieder im Kommen. Sieht ein bisschen edel aus und
ja, du hast auch im Heft so mit Gelb und Gold ein bisschen gearbeitet, habe ich gesehen. Schwarz und Gold, passt zusammen, ne?
Ja, genau. Das ist aber dann die Layouterin, die von der Partnerfirma kommt. Und die haben da immer ganz gute, das sind junge Leute, die haben da immer ganz gute Ideen. Und das gefällt mir immer ganz
gut. Nicht so wie wir Boomer, wurde mir jetzt gesagt. Wir sind übrigens Generation Boomer und deswegen sollte man mal auf die Jüngeren hören.
Ja, das sollte man eh machen, finde ich sowieso richtig. Wobei aber die Jüngeren sollten natürlich auch auf die Älteren hören, weil es ja klar, was die Erfahrung anbelangt am Aktienmarkt, obwohl man macht auch im Alter noch Fehler, so ist es nicht. Aber
ja, dennoch, dafür haben wir Erfahrung und sehen gut aus. Ist ja oft anders. Man muss ja Vorteile haben.
Du bist ja noch ein bisschen jünger wie ich, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, genau. Du, kannst du vielleicht zu eurem Magazin mal so ein paar Zahlen nennen? Also du hast schon gesagt, es gibt seit 9 Jahren. Es kommt einmal im Jahr, haben wir jetzt schon erwähnt. Was ist es? Also es gibt es online bei deinen Partnern, die verteilen es als Print, als PDF und man kann es am gut sortierten Zeitungskiosk kaufen, oder?
Ja, richtig.
Oder bestellen sogar bei dir.
Du kannst es auch bestellen. Also wir haben einen eigenen Shop auf der Webseite. Auf unserer Webseite mydividends.de kannst du es im Shop bestellen.
Kostet ja auch nicht viel, oder? 4 Euro, oder? Was kostet es? 4,50?
Ja, also wenn du es mit Versandkosten 6,80 Euro, also 4,80 Euro kostet es. Und mit Versand sind es dann 6,80 Euro. Du kannst Kreditkarte bezahlen, PayPal. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie du schon sagtest, am gut sortierten im großen Kiosk ist es erhältlich.
Früher am Flughafen.
Ja, Flughafen, da kommt man zwar nicht mehr so oft hin gerade, aber wenn man mal da ist, dann kann man es da auch kaufen.
Ja.
Genau. Ja, und unsere Partner, also wir haben ja die Consorsbank als Partner, wir haben auch die ING als Partner, die schicken es dann per E-Mail an ihre Kunden, da kann man es dann als PDF downloaden, ist auch das ganze Jahr übrigens verfügbar, also wenn man es eingibt auf Google, erhält man das PDF auch, oder kann es dann bei den Partnern sich herunterladen. Mhm. Genau, die Printausgabe haben wir fast knapp 10.000 Exemplare. Okay. Also zum einen die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, wie ich vorhin erwähnt habe, die schickt es an ihre gesamten Mitglieder. Wir haben natürlich auch immer Magazin, eine Stückzahl für Messen, wenn sie mal stattfinden, wieder.
Stimmt, das erinnere ich mich noch.
Ja, ganz schwach, ich auch. bei der Invest wird es dann ausgelegt oder hier bei der Börse München, mit denen ich auch zusammenarbeite, wenn da Analystenkonferenzen sind, die legen es dann aus. Also so ist dann die Print-Ausgabenverteilung. Genau, und wir haben auch im Ding immer wieder Bestellungen, das läuft also auch ganz gut. Aber online wird natürlich immer aktiver, wird immer stärker. Ist klar, setzt sich natürlich auch weiter durch.
Ja, wer liest
schon? Und wie du sagtest, das ist das 9. Jahr, also 2013 haben wir es gestartet. War damals ein bisschen ein Versuchsballon, weil wirklich auch viele gesagt haben, Mensch, mach doch mal ein Magazin. Da habe ich gedacht, ja gut, mache ich mal ein Magazin. War noch eine ganz dünne Ausgabe. Ich habe es jetzt nicht greifbar, aber war dann ein bisschen ein Versuchsballon, lief aber wirklich super. Und dann haben wir gesagt, komm, machen wir doch jedes Jahr. Und ja, jetzt ist es schon die 9. Ausgabe.
Ach, das geht noch ewig weiter. Weißt ja, die Generation wird ja, die wächst ja in dieses Thema Dividenden hinein. Es hast du ja gerade angesprochen, das ist das 9. Heft. Du sag mal, wie lange ist denn da dieser Produktionsprozess von so einem Heft? Wenn es jetzt im März zum Beispiel veröffentlicht wird, beginnst du da im April schon wieder mit der Produktion für das neue Heft? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, das eigentlich nicht. Also es geht eigentlich richtig los im Herbst, Winter dann. Ich meine, klar, das Heft finanziert sich natürlich auch durch Werbepartner. Da muss ich dann schon anfangen zu schauen, wer macht denn mit beim Magazin. Ja. Weil rein vom Kioskverkauf kannst du das Heft nicht finanzieren. Mhm. Das geht einfach nicht. Da muss ich da schon schauen, kriegst du das Heft finanziert, kriegst du es auf die Beine, dann habe ich teilweise auch externe Autoren, die auch mitmachen, weil ganz allein kannst du so ein dickes Heft nicht schreiben, das funktioniert nicht. Die machen dann das Steuerthema oder was auch immer. Das muss man dann koordinieren. Das fängt dann im Herbst, Winter an. Die heiße Phase ist aber dann wirklich so Januar, Februar, März. Da fängst du natürlich auch mit den Inhalten an. Dann kommen schon die ersten Firmen, die melden ihre Zahlen für das letzte Jahr. Vor allem die Schweizer sind relativ früh dran. Mhm. Auch die ersten Deutschen kommen natürlich dann im Februar. Und das versuchen wir natürlich schon alles mit reinzupacken. Irgendwann ist Schluss. Du musst dann das Heft dann drucken und ein Lektor guckt doch mal drüber nach Fehlern. Du hast irgendwann natürlich dann einen definitiven Schlusspunkt. Am 27. März kam es jetzt raus. Also Mitte März, Anfang März muss eigentlich schon alles stehen. Weil sonst schaffst du das gar nicht mehr vom zeitlichen Rahmen her. Und ich versuche immer bis zum Schluss noch inhaltlich alles so abzudaten, dass das wirklich aktuell, so aktuell wie möglich ist. Ja. Aber vor allem kleinere Firmen, die berichten halt erst Ende März, teilweise
danach
auch.
Danach erst, ja.
Ja, das können wir natürlich dann nicht verhindern. Aber wir versuchen das Heft immer auch so zu machen, dass es immer aktuell ist, in Anführungsstrichen, dass du halt auch mal zwischendurch reingucken kannst. Es ist nicht so, dass es jetzt nur im März aktuell ist oder nur im April, sondern du kannst da immer mal wieder reinschauen,
ja. Ideen. Ich finde auch ganz gut, dass es zur Dividendensaison erscheint, weil die Luft ist ja ein bisschen raus, sagen wir mal Ende Mai, gerade bei den Jahreszahlern. Und dann haben die Leute ja ihren Sommer, also ich sage jetzt nicht Urlaub, aber du weißt, dann ist Sommer und dann macht man andere Sachen, vielleicht kein Urlaub mehr, aber dann ist der Fokus vielleicht dann nicht mehr so. Deswegen finde ich eigentlich so Ende erstes Quartal eigentlich schon ein guter Zeitpunkt.
Ja, ist es auch, also finde ich auch. Und
Aber was machst du denn dann das halbe Jahr? Da könntest du dann noch ein zweites Heft produzieren, was dann
ja,
rauskommt.
Das war schon mal ein Thema, aber wie gesagt, es ist nicht ganz so unaufwendig, so ein Magazin zu machen. Also das ist schon sehr, sehr zeitaufwendig. Und wie du ja auch schon sagtest, die HV-Saison, die ist halt in Deutschland jetzt April, Mai, Juni, da passt es. Wenn ich jetzt im Herbst nochmal so ein Magazin machen würde, da hast du halt auch noch nicht. Da kannst du dann nur Prognosen machen, wie könnte dieses Jahr so und so ausfallen.
Ja, oder du nimmst ein anderes Thema, vielleicht sowas wie Wachstumswerte, und dann nennst du das Ding Jahresendrallye. Ist ja auch so ein berühmtes Wort. Das wird ja in der Regel im August, glaube ich, sagt der erste schon Jahresendrallye. Genau. Und dann hättest du noch ein zweites Magazin, wäre auch praktisch.
Naja, da hast du schon recht. Also die Überlegungen in der Hinsicht gab es schon, sind bisher immer wieder abgekommen. Mal schauen. Müssen wir einfach mal gucken.
An dem Punkt möchte ich gleich mal eine Frage eines Lesers mit einwerfen. Über Instagram habe ich gestern mal gefragt, was sie gerne wissen möchten von dir. Gibt es denn rund um das Projekt My Dividends, was, wo du sagst, da sind wir dran, irgendwie einen Aktienscreener, irgendwie das Online-Portal umbauen, aufbauen? Also beim Heft hast du ja schon gesagt, es gibt einmal im Jahr das Heft, das ist auch ziemlich aufwendig. Aber ist irgendwas geplant, wo du sagst, My Dividends wird nächstes Jahr vielleicht erweitert werden oder sowas?
Also ich arbeite gerade an einer neuen Webseite, in der Tat. Also die wird aber in erster Linie vom Design her, vom Layout ein bisschen anders aussehen. Vom Inhaltlichen jetzt nicht unbedingt. Ich habe ein paar Statistiken auf der Webseite, die möchte ich eigentlich auch so lassen. Mit Dividenden-Champions, wer sind die längsten Dividendenzahler, solche Geschichten, weil ich das immer wieder faszinierend finde. Dividendenzahler seit über 100 Jahren. Jedes Mal, wenn ich mir das anschaue, das gibt's doch gar nicht. Die haben schon vor den Weltkriegen eine Dividende ausgeschüttet, unfassbar eigentlich. Ja. Und auch während der Kriegsphase, in den schlimmsten Krisen überhaupt, Finanzkrise, Ölkrise, immer eine Dividende bezahlt, unfassbar. Und da denke ich jedes Mal, wenn ich das auf meiner eigenen Seite lesen will, war super. Ja. Bin begeistert von den Firmen oder überhaupt von diesen Geschichten. Also insofern, ja, rein App, ich habe noch mal überlegt, ob ich was in Richtung App mache, aber da fehlt mir noch ein bisschen die Idee. Also wenn da einer deiner Leser sagt, hey, mach doch mal das oder so, bin ich dankbar, ich bin offen für jeden Vorschlag.
Ja, einfach in die Kommentare schreiben oder per Mail an Werner, einfach eure Ideen mal bekannt geben. Weil du sagst, diese Dividendenlisten, das stimmt, die habe ich auch schon gesehen bei dir auf der Webseite. Hat sich da dann jetzt viel verändert im letzten Jahr, im Corona-Jahr?
Ja, also der eine oder andere Geschichte schon. Zum Beispiel, wenn ich jetzt L'Oréal mir anschaue, L'Oréal hatte Dividende über 30 Jahre jedes Jahr erhöht. Und letztes Jahr hatte
Shell, aber auch... Shell, genau.
Genau, Shell ist ein gutes Beispiel. Hatte dann, aber L'Oréal hatte, das hatte auch ein bisschen Gründe mit politischen Gründen. Damals hat die Regierung in Frankreich im Corona-Jahr gesagt, hey, die Firmen, die großen Firmen, ihr müsst auch ja unterstützend tätig sein, ihr müsst euch da anpassen, ihr dürft auch nicht ohne Ende ausschütten, was sie ja nicht machen. Aber da haben einige Firmen gesagt, auch wenn wir es könnten, auch L'Oréal, okay, wir halten die Dividende, wir halten den Ball flach und L'Oréal hatten nur in Anführungsstrichen eine stabile Dividende ausgeschüttet. Die wollten ursprünglich erhöhen. Und dadurch war natürlich die schöne Dividendenhistorie von über 30 Jahren Erhöhungen kaputt. Das ist aber so. Sie haben ja dann auch schon gesagt, dass sie wieder auf Kurs sind. Und ja, aber klar, diese Dividendenhistorie ist jetzt erstmal unterbrochen.
Ja, wenn man es weiß, kann man ja damit umgehen, wenn man auf der Suche nach Aktien ist und dann guckt, okay, in welchem Jahr war die Delle und vielleicht noch in Erinnerung hat, dass sie es ja gar nicht wollten und trotzdem es geschafft haben, dann ist es vielleicht nicht ganz so wild, ja. Ich erinnere mich auch an den Banken- und Versicherungsverband in England. Die haben ja auch Dividendenauszahlungen sogar gewünscht oder wie sie es nennen. Und dann haben natürlich die Banken und die Versicherung gesagt, ja, okay, dann machen wir das auch nicht. Und die HSBC zum Beispiel, erinnere ich mich, die haben ja noch ewig protestiert und haben gesagt, hey, warum, wir wollen weiter unsere Dividende zahlen, haben sich dann aber auch unterworfen. Und Direct Line zum Beispiel hat ja noch im Herbst bekannt gegeben, dass wir gar nicht zu den Verlierern der Krise gehören, sondern eher zu den Gewinnern, ne? Sachversicherer. Wenn keiner auf die Straße geht, macht er auch keinen Unfall. Also nehmen sie Prämien ein, aber haben wenig Schadenaufkommen. Und haben das dann irgendwie erst im späteren Verlauf des Jahres gemerkt. Und die haben gesagt, okay, wir zahlen dann noch schnell die ausgefallene Dividende als Special-Dividende zurück oder aus, um dann noch ein bisschen zu auszugleichen, das, was da so entstanden ist. Aber klar, die Angst war groß, erstmal alles cutten und nicht auszahlen. Wer weiß, Liquidität ist ja das Gut, bei den meisten Unternehmen erstmal Cash bei sich zu halten. Ne?
Ja, nee, hast du schon recht. Aber bei den Banken, das ist ein gutes Beispiel, die waren ja auch mehr oder weniger gezwungen, von der Regularien auf Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen zu verzichten. Klar, ich kann es nachvollziehen, aber wenn man dann erkennt, dass diese Firmen, dass es nicht so eintrifft, wie es vorhergesagt, Gott sei Dank, nicht so eintrifft, wie es vorhergesagt wird, dann müsste man den Firmen natürlich schon auch die Chance geben, ja, über Sonderausschüttungen das wieder reinzuholen oder zumindest teilweise auszugleichen. Vielleicht kommt auch da das eine oder andere noch, muss man mal schauen. Aber die Bankenversicherung ist da ein gutes Beispiel gewesen, wie sich das dann doch verändern kann. Und da muss man dann auch reagieren oder auch nicht. Ich meine, Banken ist eh ein spezielles Thema, weil sie ja lange, lange Jahre gute Dividendenzahler waren. Ja. In Amerika jetzt auch wieder sind, in Kanada, aber das Bankenumfeld hat sich halt doch verändert, stark verändert.
Ja.
Gerade die heute viel mit Neobroker machen und so, die wissen, wovon man redet. Man geht heute nicht mehr so in die Filiale und macht sein Geschäft wie vor 20, 30 Jahren. Das
ja, hat sich stark verändert. Viel Digitalisierung und auch gerade bei den Versicherungen ist ja auch, da geht man ja weg von den kapitalintensiven Versicherungen. Unternehmen wie die Admiral Group mit Sachversicherungen, denen geht's gut, ja. Oder guck dir die Allianz an. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden sie schon investiert haben, aber die Allianz ist ja auch bald ein Infrastrukturkonzern als ein Versicherungskonzern, ja?
Ja, stimmt, ja. Ja, Wahnsinn. Nee, es verändert sich auch viel. Und gut, Aber um zurückzukommen auf die Dividendenwerte, ich bin ein großer Fan, vielleicht kann man da auch nochmal drauf eingehen, von Aktien, die, wo du eigentlich immer eine weißt, du kannst ein bisschen planen.
Ja.
Planen bei Aktien, das klingt jetzt grob, aber ich meine, gerade so Konsumgüterwerte, klar, das hört man oft, dass du brauchst diese Sachen einfach. Hat man jetzt in der Corona-Pandemie.
Auch in der Krise brauchst du es, ja, ist so.
Ja.
Da sitzt du denn da mit, in der Krise sitzt du denn da mit dem Magnum-Eis und denkst dir, wann ist die Krise vorbei? Ja,
ja, genau. Ja, das Unilever ist auch so ein Wert, da gehört die Magnum dazu, Lamese, wo ich es für sehr interessant halte, weil sie eine hohe Dividende haben und B, denke ich mal, langfristig machst du mit so einem Wert nicht viel falsch. Also, wie gesagt, auch die Procter & Gamble, Nahrungsmittelunternehmen, weil du das einfach immer brauchst. Und wenn wir uns mal die Bevölkerungsentwicklung anschauen, wie viele Menschen haben wir gerade auf der Erde? Ich glaube, 7,5 Milliarden oder so.
Warte, ich guck kurz nach. Ja, 7,6. Ja, aber es ist ja auch also, so, guck mal, die Procter & Gamble oder Unilever, die haben ja hunderte von Marken. Und das war ja bei Procter & Gamble, ich glaube im Zeitraum 2014, 15 so, dass sie einfach extrem aufgebläht waren, nicht aufs Image geachtet haben, unrentable Marken hatten, so wie es Kraft Heinz ja heute geht. Und dann haben sie einfach so ein Paket genommen, haben das einfach verkauft an Marken. Für den Konsumenten ändert sich da draußen nichts. Ja, du hast da deinen komischen Deo-Roller, du weißt gar nicht genau, wem der gehört, müsstest auf der Rückseite mal schauen. Und im Januar stand noch Procter & Gamble drauf und dann später Coty oder irgendjemand anderes. Ja, das heißt, die können einfach unrentable Sachen nehmen, einfach weggeben, die Marken, die ganzen Lizenzen, die ganzen Rechte und die was alles dazugehört. Und die können sich einfach nur auf die rentablen Sachen konzentrieren, ein bisschen refurbished machen, das ganze Image und die Produkte ein bisschen frischer machen, so wie ja Kraft Heinz auch versucht, seine ungesunden Produkte einfach besser und innovativer zu verkaufen. Ich glaube nicht, dass sie an den Inhaltsstoffen groß was ändern. Man weiß ja, wird ein bisschen gepusht und gepuncht und gepusht. Aber mach das mal bei einer Siemens. Ja, oder bei BMW. Ja, dann entweder werden die Autos gekauft oder nicht. Da kannst du jetzt nicht sagen, Mini geht zu Mercedes und dann geht es wieder zurück. Das hast du ja bei Chrysler gesehen, Daimler Chrysler. Das hat alles noch nicht so funktioniert. Und gerade dort im Konsumgüterbereich finde ich, also wenn du da mal die falschen Pringles im Depot hast, dann kannst du die viel leichter abstoßen und einfach neue Produktwelten auch dir zukaufen oder einfach neu erfinden. Also das, finde ich, macht diese Branche eigentlich für mich sehr, sehr interessant.
Ja, absolut. Und gerade nochmal wegen der Bevölkerung. Ich meine, wenn man 7,5 Milliarden hat, es gibt ja Prognosen, dass 2050 werden wir 10 Milliarden Menschen auf der Erde haben. Ja. Was heißt das? Das heißt, dass immer mehr Menschen brauchen diese Produkte. Denn ja. In den Schwellenländern wächst der Wohlstand. Die wollen dann auch, Deo-Roller ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber die wollen halt dann auch ihre Produkte haben. Von L'Oreal, die Kosmetikprodukte haben, wollen teilhaben an dem Wohlstand und die kaufen dann sowas. Also, ich will jetzt nicht sagen, die Nachfrage wird immer da sein, aber tendenziell bist du, glaube ich, mit solchen Werten schon besser, oder hast du eine bessere Planungssicherheit. Wie gesagt, gibt es bei Aktien nicht, aber hast du eine bessere Planungsmöglichkeit. Du hast einen regelmäßigen Cashflow, du weißt, in Krisenzeiten funktioniert das Modell auch. Und das gefällt mir halt auch so gut an diesen Werten. Die sind langweilig teilweise, aber langweilig ist auch gut. Warum nicht?
Ich meine. Ja, aber sind auch erfolgreich, muss man sagen. Also wer langweilig bedeutet für mich jetzt eher wenig negativ, sondern eher, du musst dich da nicht kümmern oder jeden Tag gucken oder irgendwie nachts unruhig schlafen. Die laufen ja trotzdem von links unten nach rechts oben. Also vom Ergebnis her sind sie alles andere als langweilig. Aber klar, wenn du sagst, wie so ein Trader, der jeden Tag da auf seine blinkenden Kurse achtet, das ist damit null zu vergleichen, ja. Was interessant ist übrigens in dem Bereich ist, das habe ich letztens erst gelesen, das sind die Aromahersteller. Die kannst du alle gar nicht aussprechen. Ich glaube, Symrise ist einer, den kann ich noch aussprechen, die anderen beiden kann ich gar nicht aussprechen. Das ist interessant, dass zum Beispiel die Aromen viel wichtiger und gefragter werden, weil ich glaube, von den ganzen Erdbeerjoghurts habe ich gelesen, sind nur 25% überhaupt nur mit echtem Erdbeergeschmack. Und 75% sind schon Erdbeeraromen. Und das ist ja in ganz vielen Bereichen, dass dort mit Farbstoffen, Aromen gearbeitet wird. Und wenn du sagst, wir werden nochmal 50% an Menschheit wachsen in den nächsten Jahren, dann werden wir aber nicht noch mehr Erdbeerfelder anlegen können. Also ich finde, das sind auch ganz spannende Unternehmen, die man langfristig durchaus auch im Depot mal aufnehmen könnte. Ich glaube, da hattet ihr sogar eine in eurem Heft. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, will mich jetzt nicht verausgaben mit dem Sprachen, aber...
Gut, es gibt da die Schweizer Gimondor, die ich für sehr, sehr interessant halte, aber wie du auch erwähnt hast, sind wir also aus Deutschland. Ich meine, die sind ja auch in dem Markt tätig. Und wenn man sich das mal anschaut, wie du sagst, ob es jetzt Lebensmittel sind, im Joghurt, auch Zahnpasta hat man oft. Die schmeckt halt dann nach Peppermint, die andere schmeckt, keine Ahnung, nach dem. Aber auch in Kaufhäusern wird immer mehr mit Aromen gearbeitet, also Duftstoffe hast, wenn du einkaufen gehst. Im Automobilhaus.
Automobil, genau, ja. Flugzeugbau, ja.
Da arbeitet man auch mit Düften, das spricht die Menschen an und die kaufen dann eher das Produkt. Also ich halte es auch für einen hochinteressanten Markt, der auch gar nicht so populär, aber man liest halt gar nicht so viel oft lieber. Und diese Werte halte ich auch für sehr interessant, weil das Wachstum einfach vorhanden ist. Und wie gesagt, man kann für die Bevölkerung. Es wird nicht mehr Erdbeeren geben, es ist einfach so, also braucht man Duftstoffe und Aromastoffe. Ja. Sehe ich auch so. Das halte ich auch für einen hochinteressanten Markt generell. Ja.
Jetzt hast du in deinem Vorwort geschrieben, dass sich gerade im letzten Jahr die Spreu vom Weizen getrennt hat.
Ja.
Was ist denn deine Meinung? Auf was kommt es denn bei guten Dividendenwerten an? Also klar, ich habe jetzt auch ganz viele Kriterien, die ich überprüfe, aber wo du sagst, vielleicht die Top 3, wenn die passen, dann hat man schon mal die halbe Miete. Was würdest du da empfehlen?
Also das Erste, das A und O ist natürlich das Geschäftsmodell. Du musst anschauen, was macht die Firma. Es ist in einem interessanten Markt, in einem Wachstummarkt, wie wir es schon gesagt haben, bei Konsumgüterwerten.
Vielleicht Lebensmittel zum Beispiel wäre auch gut, wa?
Genau. Lebensmittelgeschichten, gegessen und getrunken, wird immer, klingt abgedroschen, aber ist halt einfach nur mal so, genau, was macht die Firma eigentlich, ist das ein solides Geschäftsmodell? Dann solltest du dir natürlich die Dividendenhistorie anschauen. Die haben die schon eine interessante Historie von, sage ich mal, mindestens 10 Jahren an Dividendenanhebungen? Wie lange schütten die schon überhaupt aus? Tun die in Krisenphasen nicht sofort in Panik schreien, oh, wir müssen die Dividende sofort streichen. Das meinte ich auch im letzten Jahr, da trennte sich die Spreu vom Weizen. Man hat wirklich gesehen, wer agiert in diesem schwierigen Umfeld, was es ja wirklich ist und war und auch immer ist leider, wer reagiert da besonnen, wer hat ein gutes Geschäftsmodell, welches Modell funktioniert. Da muss man drauf achten und die Dividendenkontinuität sich dann anschauen. Ausschüttungsquote ist auch natürlich wichtig, dass es nicht wirklich volle Kante hier ausschütten mit 100%, was auch den einen oder anderen Wert gibt am Markt. Weil klar, wenn dann mal Probleme gibt, sind das die Ersten, die streichen müssen. Hast du jetzt nur eine Quote von 25-30-50%, was 50% ist eigentlich schon eine akzeptable Quote, dann kannst du auch mal sagen, hey, in so einem besonderen Jahr gehe ich jetzt auch mal hoch auf 60, um meine 70, um meine Dividende zu halten.
Schlechte Jahre.
Aber ich weiß genau. Ich lebe mich über meine Verhältnisse und das ist ja auch wichtig. Und da würde ich schon auch drauf achten. Das sind so die wichtigsten Faktoren. Aber generell, du musst die Firma auch mögen. Ich meine, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen einfach, aber ich würde nur in Aktien investieren, die ich wirklich mag, ja, Produkte, mit denen ich stehen kann.
Ja.
Egal, was es jetzt ist, es muss auch nicht mal ein Dividendenwert sein. Wenn ich jetzt, wie gesagt, wenn ich einen Tesla erlebe, dann muss ich mir halt die Tesla auch anschauen. Oder wenn ich Apple benutze und die Apple-Produkte nimmt, dann guckt er halt einfach mal die Aktie an. Weil klar, wenn es dann mal Probleme gibt, du verkaufst den Wert nicht einfach. Du hast ja deine Beteiligung an deinem Unternehmen.
Ja.
Und dann sagst du, hey, ich tue doch jetzt auch nicht die Produkte verkaufen, ich glaube doch weiter an diese Firma. Also halte ich die Aktie auch. Also deswegen ist immer mein Rat, solche Aktien zu kaufen, die man auch wirklich selber A mag und B vielleicht auch nutzt, die Produkte. Weil dann steht man auch dahinter, in guten und in schlechten Zeiten.
Es ist ja oft so, du triffst ja oft die Menschen, die haben dann alle Apple-Geräte, ne? 3 iPhones, Apple, iPads, die MacBooks und 3 Kopfhörer und so weiter. Und die sind dann so überzeugt und dann lachen sie jemanden aus, mit Samsung, Huawei und bla bla bla. Ne? Und dann denke ich mir immer, Mensch, du bist so überzeugt von Apple, warum hast du denn eigentlich keine Apple-Aktien? Oh, Aktien, oh, hör mir auf und oh, gefährlich und Angst und denke ich mir. Und da denke ich, diesen Zusammenhang, ja, so auseinanderzureißen, verstehe ich dann überhaupt nicht. Genauso wie die Leute, ne, jeden Tag drei Magnums, Knorrsuppen und dann denke ich mir, Unilever und das alles, Nestle, kann man auch alles sich ins Depot legen. Nee, Aktienmarkt ist viel zu gefährlich, weil es könnte was passieren, dass du morgen kein Magnum-Eis mehr isst. Also ja. Eigentlich wäre das Einfachste, bei meinen weiblichen Kunden sage ich immer, guck erstmal deine Handtasche, wie du schon sagst, L'Oreal und so weiter. Das sind so die ersten Berührungspunkte. Oder auch in der Küche halt oder in die ganzen Reinigungssachen. Also Racket Bank hieß er zum Beispiel, finde ich so ein geiles Unternehmen. Die hat irgendwie jeder unten unterm Spülschrank irgendwas stehen von denen. Und da könnte man eigentlich super anfangen, mal die ersten Werte dort mal zu kaufen. Also immer erstmal umdrehen das Produkt und gucken, von wem wird das eigentlich hergestellt. Ne?
Ja, ganz genau, das sehe ich genauso, Alex. Und ich meine, ich verstehe das eh nicht, weil wenn man sich die langfristigen Statistiken anguckt, und das kann ja jeder machen, ich meine, Aktien, da bist du vom Deutschen Aktieninstitut, das Rendite-Dreieck, das sind schon so schöne Statistiken, ja. Auf lange Sicht, wenn du jetzt, machst du mit Aktien, nichts falsch.
Nicht falsch, ja, richtig, ja.
Wenn du ein gewisses kleines Streuer oder ein gewisses Portfolio hast oder auch ein Indexzertifikat, dann machst du mit Aktien langfristig. Du musst halt einen Zeithorizont haben. Ab ein Jahr kannst du nicht Aktien kaufen, kannst du vielleicht schon, aber dann musst du auch natürlich das Risiko aufnehmen, dass halt dann mal runtergeht.
Und es sind also vor allem. Es sind vor allem One-Click-Investments. Stell mir das gerade vor, du hast dann deine ganzen Goldcoins oder deine Immobilie. Du musst wirklich Aufwand betreiben, um diese Assets auch zu halten. Ja, du musst dann zu einem Notar. Jetzt kannst du nicht einfach sagen, okay, jetzt ist eine Phase am Markt erreicht, wo ich mir meine Immobilie verkaufe. Ja, da gehört so viel dazu, bis die dann wirklich weg ist, bis das Geld fließt, wie viel Zeit und alles du investiert hast, Assets zu kaufen, zu halten und zu verkaufen. Und bei Edelmetallen, physischen ist es ja ähnlich. Da muss man schon sagen, ist es bei Aktien wirklich Pillepalle, ja. Also One Click geht rein und One Click geht wieder raus. Man kann es auch ganz fein dosieren, ne? Also eine Immobilie. Ich kann auch sagen, ich will nur für 7.580 Euro Immobilien im Depot haben und das aufgeteilt auf vier verschiedene Branchen. Was weiß ich, Antennen, Wohnimmobilien, Gewerbe und so weiter. Dann kann man das alles ganz, ganz detailliert mit Aktien, finde ich, aufbauen. Deswegen macht ja auch so eine Portfoliostruktur, gerade ob nur mit Dividendenaktien oder auch mit normalen, einfach so viel Spaß, weil man wirklich wie so ein kleines Lego-Baukästchen sich alles fein zusammenbauen kann. Ja. Jetzt hatten wir ja gerade gesprochen über Aktien, dass du sagst, man sollte die schon verstehen, man sollte die auch mögen, weil es geht ja auch darum, einmal im Quartal mal vielleicht mal reinzuschauen, was machen die, geht's denen gut? Jetzt habe ich bei dir im Magazin gefunden, die Disney-Aktie ist ja eine absolute Favoritenaktie von mir. Die zahlen jetzt keine Dividende mehr und haben es trotzdem in dein Heft geschafft. Also das ist ja auch Wahnsinn, oder?
Ja, du hast schon recht. Ich meine, wir reden ja von Disney, logisch, genau. Aber ich habe mir das schon auch überlegt, weil Disney war ja vorher, ich halte das Unternehmen für ein sehr gutes Unternehmen.
Genau, dein Fazit war ja positiv, ich sehe das genauso, also da kann man auch mal aussitzen, das ist überhaupt kein Ding, ja, sehe ich genauso wie du.
Richtig, ich meine, weil die Aufstellung, ich meine, mit Themenparks, mit Inhalten von den Filmen, angefangen von Mickey Mouse über Marvel Comics, so Geschichten, was alles jetzt ja schon noch gibt. Ich finde, das ist eine tolle Kombination und ich glaube, dass sie auch wieder funktionieren wird, wenn man so eine gewisse Normalität zurückführt. Der Aktienkurs hat sich ja auch schon längst erholt. Disney war vorher ein guter Dividendenzahler und ich glaube, sie werden es auch wieder. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ich meine, in dem Fall muss man wirklich vielleicht auch mal schauen, ob man da dann wirklich sagt, okay, wenn die jetzt die Dividende kürzer streichen, sitze ich einfach aus. Das Konzept funktioniert, auch das Streaming läuft ja ganz gut bei Disney. Also, müssen wir mal schauen, aber die haben so gute Inhalte, dass ich mir da eigentlich wenig Gedanken mache und Sorgen habe. Und insofern ist das eine Aktie auch, die man längerfristig auf jeden Fall kaufen und halten kann oder sollte.
Also, die Verwertungskette ist schon immens, muss man schon sagen, von einer Idee, die man irgendwo aufs Papier zeichnet, was man daraus konstruieren kann. Ja, die haben ja Kreuzfahrtschiffe, Hotels, wie du schon gesagt hast. von Trickfilmen bis echt reale Filme. Man kann es ja an so viel Ecken und Enden wiederverwerten. Lizenzgeschäft ist in den letzten Jahren immens gewachsen. Ich glaube, die haben früher sogar das ganze Merchandising selbst produziert. Das musst du dir mal vorstellen. Ich glaube, mittlerweile machen die gar nichts mehr. Die geben nur noch die ganzen Toilettendeckel und Bettwäsche, alles nur noch an Mattel und wie sie alle heißen, an Lizenzpartner ab, kassieren da ihre 8% und haben mit diesem ganzen Kram eigentlich gar nichts zum tun, ja. Und das ist schon immens. Und das Streaming hält jetzt wirklich die Aktie hoch, gerade die Fantasie auch, die dort entsteht, weil viele haben so ein bisschen gelächelt am Anfang, ja gut, wer braucht denn schon Disney-Streaming, ne? Und jetzt haben sie schon die 100-Millionen-Grenze erreicht, die sie ja wahrscheinlich vor 2024 noch nicht mal knacken wollten. Mhm. Also es ist ein absolutes Erfolgsrezept. Und ich bin auch positiv. Ich habe vor dem Crash leider noch meine Position vervierfacht, also nicht direkt, sondern etliche Monate vorher. Damals hatten sie es angekündigt mit dem Streaming-Dienst und dann konnte man sich ausrechnen, okay, wenn jetzt alles so wächst und es kostet mittlerweile, glaube ich, 80, 90 Euro im Jahr, dann ist der Cashflow immens. Also hätte man eine Verdopplung damals sich ausrechnen können. Und ja, ich denke mal, da werden wir auch wieder zurückkommen, wenn jetzt alle wieder öffnen Hotels und in die Schiffe wieder fahren. Die haben sogar Flugzeuge, weiß nicht, ob du das wusstest. Alle Flieger, die praktisch nach Orlando fliegen, von verschiedenen Destinations, wo die Europäer und alle ankommen, also von Atlanta und so und Cincinnati. Von da fliegen Disney-Flugzeuge. Also sie haben sogar eigene Flugzeuge mit Disney innen, Disney außen. Und das soll schon mal eine Art Vorstimmung den Fluggästen bringen und die, die noch gar nicht geplant hatten, in Orlando zu Disney zu gehen, natürlich auch nochmal zu überzeugen. Also da wird auch mal wieder gut, wenn die Flugzeuge wieder starten.
Ja, das klingt gut, ja.
Genau. Also bei Disney bleiben wir also an Bord, auch wenn die keine Dividende zahlen. Deswegen fand ich gut, dass du es auch in deinem Heft mit reingenommen hast. Ich glaube, der einzigste Wert, oder? Der keine Dividende zahlt, der ins My Dividends Heft geschafft hat.
Ja, ich denke, ja, hast du recht. Ja, ich glaube auch, ja. Aber wie gesagt, das ist es gibt manchmal so Phasen, die kann kein Mensch auch vorhersehen, logisch. Aber wenn man an das Konzept des Geschäftsmodells insgesamt glaubt und denkt, ja. Hey, das wird irgendwann wieder funktionieren und die sind gut aufgestellt in verschiedenen Bereichen, dann besteht da aus meiner Hinsicht auch kein Grund, die Aktie jetzt dann rauszuwerfen, wenn man sie hatte vorher. Insofern, aber auch da, du brauchst natürlich einen längerfristigen Horizont, man soll sie jetzt halt kaufen und sagen, hey, schau jeden Tag reinschauen. Ich meine, das funktioniert auch nicht. Also man muss sie schon liegen lassen, einfach mal abwarten und gucken, wie das Ganze über die Jahre entsteht.
Ja, und dieses Interesse, was man ja eigentlich mitbringen sollte für Einzelwerte, macht es ja auch so interessant, einfach zu hören, was wollen die machen, wie setzen die das um, und dann sieht man, wie sie es umsetzen, dann ist man ja eigentlich dabei, ist wie so ein langfristiges Projekt, wo man als Aktionär einfach beteiligt ist. Was vielleicht bei ETFs oder bei Fonds gar nicht so der Fall ist. Ja, da hat man so einen Korb, den kauft man sich, oft weiß man gar nicht, was ist denn so Bestandteil in diesem Korb. Jetzt bin ich total geblendet hier, ich hoffe, man sieht mich noch.
Ja, ich sehe dich noch.
Ich verglühe jetzt hier förmlich, ja. Aber ich halte es aus, ja. Man darf natürlich bei ETFs und bei Fonds nicht so viel Rendite erwarten, wenn man ein diversifiziertes Portfolio hat, wo mit Einzelwerten schon ein bisschen mehr möglich sein sollte, würde ich jetzt mal behaupten. Ihr habt ja auch einen Part in eurem Magazin zum Thema Dividendenfonds und ETFs. Ich glaube, diesmal war so die aktiv gemanagten Fonds bei euch im Fokus, oder dieses Mal?
Ja, wobei wir da auch immer jedes Jahr machen wir das ein bisschen anders. Da gucken wir mal nach diesen Geschichten, mal Fonds, mal die ETFs. Das ist immer ganz unterschiedlich. Ich meine, aber das ist halt auch aus Anlegersicht. Ich bin halt generell ein Freund von Aktien, Dividendenwerten und manchmal soll halt irgendwas machen. Und wenn man keine Zeit hat für Aktien, dann kauft man
dann macht von mir
oder kauft ein ETF. Man kann auch monatlich ansparen, ganz tolle Geschichten. Und das wollen wir einfach ein bisschen rüberbringen, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt, dabei zu sein. Und wie gesagt, wenn du keine Zeit hast, dann kauf da einfach ein Fonds oder ein ETF. Von mir aus auch nur auf den DAX, weil der DAX hat sich ja auch wunderbar entwickelt. Wann wurde er aufgelegt? 88 oder so, bei 1000 Punkten. Wo stehen wir heute? 15.000. Ja. Wunderbar. Das sind, keine Ahnung, 7-8% pro Jahr gewesen. So eine super Geschichte. Und bevor man gar nichts macht, lieber sowas und ansparen, egal wie, Hauptsache man ist dabei am Aktienmarkt. Und klar, aber es macht natürlich, mir macht es mehr Spaß, einzelne Aktien zu haben, wir auch.
Ja. Und vor allem, wenn ich wenn ich dieses Ergebnis dann teilweise sehe, da war jetzt ein Fonds dabei, wir müssen jetzt gar nicht mit den Namen reden, sollen die Leute mal ruhig in dein Heft reinschauen. Die Performance, ich glaube, du hast 5-Jahres-Performance, im Schnitt 4,x und die Total Expensive Ratio, also die Kosten, die der verursacht hat, waren bei 1,9%. Da denke ich mir auch, okay, für wen eignet sich so ein Fonds, inklusive Dividenden, Aspekt, aber ich finde da mit 2-3 Einzelwerten oder ein ETF, da ist man ja schon locker, oder wie du schon sagst, selbst der DAX liegt ja schon bei weniger Kosten und einer besseren Performance. Also bei manchen Fonds frage ich mich schon, ob der versucht, das goldene Ei zu finden und dann doch bloß so ein Alu-Ei zu verkaufen. Ne?
Nee, klar, hast du natürlich recht. Wobei ich jetzt, man muss sich schon die Performance auch angucken, aber klar, lange Sicht, ich meine, 3 bis 5 Jahre ist schon eine Nummer, wo man eigentlich auch ein bisschen Performance bringen sollte. Hast du schon recht. Man muss sich das genau angucken, aber wie gesagt, wir wollen immer ein bisschen Überblick bringen, was kann man machen. Ja. Wir berichten natürlich auch nicht jedes Jahr über die gleichen Fonds, sondern stellen dann auch mal andere Investmentfonds vor. Und da ist natürlich auch der ein oder andere dabei, der hat nicht ganz so gut abgestimmt, aber wir tun da nichts von der Tisch gern, sondern wollen das klar verdeutlichen.
Ja, hey, finde ich gut, ja. Ja. Liegt ja auch an jedem selbst, einfach dort nachzuschauen und zu sagen, kaufe ich das und habe mir vorher Gedanken gemacht, genau. Oder kaufe ich das, weil ich das irgendwo in irgendeiner TV-Sendung gehört habe und der soll gut sein und dann sich ärgern nach 3 Jahren, ja, der hat ja gar keine Performance abgeliefert und dann denke ich mir oft, na gut, aber vorher ja auch schon nicht, ne? Ist ja dieser berühmte, ja. Wie heißt denn dieser berühmte Crash-Manager hier mit seinem, ach, nennen wir lieber nicht den Namen, egal, lass gut sein.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber kommen wir jetzt auch nicht drauf, ja.
Ja, ja, okay. Mustermann heißt er. Max. Genau. Apropos Wikifolio fällt mir noch ein vorhin. Da hatte ich noch einen Nachtrag. Ich hatte auch mal ein Wikifolio, schon vor einigen Jahren. Da gab es die Problematik, dass keine Dividenden mehr ausgeschüttet wurden, zumindest bei US-Werten. Ist das wieder, funktioniert es wieder oder wie ist es bei euch?
Nein, das ist leider immer noch so. Das ist auch ein Gründe, warum relativ wenig US-Werte im Wikifolio haben.
Okay.
Das ist vielleicht aufgefallen. Ich bin schon ein Freund von amerikanischen Werten, aber ich habe relativ wenige im Wikifolio. Momentan sind es nur 2. Und ich agiere da teilweise auch so aktiv, dass wir das vorher verkaufen, vor der Ausschüttung.
Ah, okay.
Und beim Ex-Dividendentag dann wieder kaufen, um das zu umgehen. Das ist eine steuerliche Problematik, da will ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen.
Naja.
Ist aber ein Ärgernis. Und aber es ist einer der Gründe, warum wir auch relativ wenig amerikanische Werte drin haben, obwohl ich ein Freund bin von amerikanischen Werten. Genau, aber das hoffe ich schon auch, dass ich das irgendwann legen werde. Warum hast du dann dein Wikifolio eingestellt?
Ja, eben, aus diesem Grund, ja. Ich hatte damals auch eine 500.000 AUM war, glaube ich, schon drin, also Anlegervolumen war knapp 500.000 und dann kam diese Meldung erstmal und bis auf Weiteres und dann dachte ich mir auch so, ja gut, aber weißt du, bei Quartalszahlern kommt alle 3 Monate eine Ausschüttung. Wie lange soll ich da warten? Und wenn du sagst, dass die Thematik besteht bis heute, dann war das ja der richtige Schritt, da aufzuhören, weil es hat gar keinen Sinn gemacht mit Dividendenwerten. Klar, der Fokus auf US-Werten. Und dann bekommst du die Dividende nicht ausgeschüttet. Das war in der Tat ein bisschen blöd. Und dann habe ich das eingestellt. Also irgendwann hat es keinen Sinn mehr gemacht. Und dann habe ich mich mehr auf meinen Dividendenalarm konzentriert. Und seitdem, gut, ohne Wikifolio halt, aber ich habe halt mein Depot, kann man sehen, und ich habe halt ein Musterdepot, was man auch mit verfolgen kann. Das reicht den meisten, um zu verstehen, wie ich vorgehe. Bei mir ist ja der Fokus auf Unterbewertung. Da geht es jetzt nicht oft um die Höhe der Erträge. Deswegen mal ist, sage ich mal, eine Shell dabei mit 7% oder auch eine Disney jetzt mit zuletzt, glaube ich, 1,2% Dividendenrendite. Aber die Mischung macht's und die Gesamtperformance aus Kurs und Ertrag ist bei mir halt so ein bisschen relevant. Wie ist es bei dir mit Unterbewertung oder wonach gehst du, achtest du dann drauf, dass eine Aktie unterbewertet ist oder kaufst du gerne, weil du sagst, jetzt ist Geld da, jetzt will ich was investieren?
Also eigentlich weniger, weil ich mal klar schaue ich den Markt jeden Tag natürlich an, weil wir auch jeden Tag über die Aktien berichten. Und wenn ich dann mal merke, es ist eine Krisensituation da bei dem einen oder anderen Wert, dann schaue ich mir das schon an. Vielleicht kann man das ja nutzen, aber generell bin ich eher der Meinung, wenn du an die Firma glaubst oder an das Geschäftsmodell, dann kann man die Aktie jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt jeden Tag kaufen, also unabhängig von der Marktsituation und auch von wie stark oder wie weniger stark die Firma gerade läuft. Also da bin ich eher ein bisschen entspannter, aber eher vielleicht wenn einer sagt, okay, wenn ich jetzt 10.000 Euro zur Verfügung habe, dass ich sage, okay, putter jetzt nicht dein gesamtes Geld da rein, sondern mach erstmal ein Viertel, 25% in die Aktie oder 30% und dann schau einfach mal. Wenn es bis nach oben geht, wunderbar, bist dabei. Wenn es nochmal runter geht, dann kauf nach. Dann hast du noch ein bisschen Liquidität. Das halte ich für eine ganz sinnvolle Strategie bei Einzelwerten jetzt. Aber nicht so, dass ich jetzt gucke, Mensch, das ist jetzt ein interessanter Wert. SAP war so ein Thema, wo die jetzt die Problematik hatten mit dem Managementwechsel oder auch dann mehr oder weniger Gewinnwarnung, wo ich gesagt habe, hey, eigentlich halte SAP für eine ganz interessante Firma, auch von der Dividendensicht her. Da kann man sich dann schon auch mal angucken, logisch. Aber kommt immer auf den Einzelfall dann.
Und so grundsätzlich so mit Turnaround-Kandidaten, da sagst du schon SAP, da gab es einen ordentlichen Einbruch. So Kraft Heinz und solchen Werten, die dann wirklich mal so 2 Jahre wirklich durchhängen und wirklich sich gedrittelt haben. Bist du dann auch interessiert oder sagst du mir, das ist mir zu viel?
Und doch bin ich schon auch, das schaue ich mir dann schon auch an. Bei Kraft Heinz, da denke ich halt auch, klar, das ist ein Weltkonzern, ich gehe nicht von heute auf morgen und hops oder was. Ja. Klar, die Produkte, man kann streiten über Fertigprodukte, wo die auch viel im Portfolio haben, ob das noch der Trend der Zukunft ist, aber es wird sein und die machen ja auch immer mehr gesündere Produkte. Doch, das schaue ich mir schon auch mal an. Selbst auch die Ölbranche war ja letztes Jahr ein Thema. Ich meine, die hat es teilweise ja so verrissen.
Stimmt, das Fass Rohöl gab es ja gewisse Zeit im Terminmarkt.
Ja, genau.
Für lau, oder? Für gar nichts.
Geld bekommen, wenn du Öl genommen.
Ja, genau.
Nee, also da kann keiner sagen, hey, Öl geht jetzt von heute auf morgen nicht mehr. Wird nicht so sein. Auch wenn Elektrofahrzeuge immer mehr kommen.
Die meisten Leute, die so argumentieren, haben noch nicht verstanden, dass der ganze Plastik, was wir hier um uns rum haben, aus Öl besteht halt, ne? Und nicht aus Bambus.
Ja, genau. Nee, und also sowas gucke ich mir dann schon auch an, oder halte ich für interessant. Aber kommt irgendwann immer auf den Einzelfall an. Ja, muss man gucken. Aber nee, gibt es durchaus dann interessante Sondersituationen. Hast du schon recht.
Gut, Werner, dann bedanke ich mich an der Stelle schon mal für das sehr interessante Gespräch. Wie sieht's denn bei dir jetzt aus? Jetzt ist das Magazin draußen, jetzt könntest du ja eigentlich erstmal Urlaub machen, oder? Wie ist bei dir die Planung jetzt?
Naja, Urlaub wäre ganz schön, aber ich glaube momentan, wenn du hier in Europa bist, München, Deutschland, ist nicht so einfach gerade. Also Planungen bestehen leider momentan nicht. Ich würde sehr gerne gehen, aber sieht momentan nicht so gut aus. Aber schauen wir einmal, einfach mal, das wird sich auch wieder ändern und dann wird man auch wieder in den Urlaub gehen können. Ja. Aber langweilig wird es mir nicht. Es gibt immer wieder Dividenden, die muss ich jeden Tag noch berichten können auf unserer Seite. Also da musst du dir keine Sorgen machen.
Okay. Also dann danke ich dir fürs Interview. Und wenn ihr Fragen an Werner habt, dann am besten unter den Blogartikel schreiben. Das Interview könnt ihr auch bei YouTube sehen. Wahrscheinlich seht ihr es gerade bei YouTube. Dann könnt ihr dort auch die Kommentare da lassen. Und wer es im Podcast hört, der muss einfach sich bemühen, auf den Blog zu gehen und uns dort eine Nachricht schreiben. Ansonsten www.mydividends.de, da findet ihr den Werner, sein Projekt. Und dort könnt ihr euch auch das aktuelle Heft vom 27. März bestellen.
Jawohl, dann danke ich dir auch, Alex. War sehr interessant und kurzweilig und genau, wenn Fragen sind oder auch Anregungen, sehr, sehr gerne, sind wir natürlich immer offen.
Gerne, dann lieben Gruß nach München, Werner.
Jawohl, vielen Dank, auch Gruß zu dir. Tschüss.
Ciao.